Die Ausstellung des Scholars Choice, eine Ausstellung im Völkerkundemuseum in Heidelberg, die besuche ich hier gerade mit Robert Bitsch und Margarete Pavaloy. Wenn man hier den Raum betritt, sieht man gleich ganz diverse unterschiedliche Objekte. Ein großer Wandteppich, der hier auf der rechten Seite ja fast die gesamte Wand überspannt, und dann ein Schiffsmodell, ein Musikinstrument, also ganz unterschiedliche Objekte. Könnten Sie zunächst mal was dazu sagen, was das Konzept dieser Ausstellung ist?
Die Ausstellung ist entstanden aus der Idee heraus zum Jubiläum der von Pforzheim Stiftung, die dieses Jahr 100 Jahre feiert, und der Neugründung des Zentrums für Asienwissenschaften und transkulturelle Studien. Die Sammlungen sind ja sozusagen zusammengetragen worden mit einem ganz bestimmten wissenschaftlichen Hintergrund und sind eigentlich dazu gedacht, um die Objekte eigentlich der Produktion von Wissen zuzuführen. Aus diesem Hintergrund heraus haben wir dann überlegt, dass es doch eigentlich auch einmal eine andere Perspektive geben könnte. Und deswegen haben Heidelberger Wissenschaftler, die jetzt in diesem neuen Zentrum vereinigt sind, sich ihre Lieblingsobjekte ausgesucht. Von daher ging es darum, die Objekte als Objekt einmal in den Vordergrund treten zu lassen, um dann durch die verschiedenen Perspektiven, auch aus den unterschiedlichen Fachkompetenzen heraus, eine Tiefenlesung der Objekte vornehmen zu lassen, damit man einfach einmal demonstrieren kann, wie vielschichtig das Wissen, das in solchen Objekten vorhanden ist, sozusagen ins Bewusstsein gehoben werden kann. Unser Ziel war dabei, diese Multiperspektivität und diese Multivokalität an den einzelnen Objekten hervortreten zu lassen und zugleich, wenn man sich die Ausstellung anschaut, erfahrbar werden zu lassen, dass sie trotzdem, obwohl sie lokal oder regional oder kulturell oder ideengeschichtlich gebunden sind, im Grunde genommen enorm viele Bezüge aufweisen zu im Grunde genommen Interaktionen, die zwischen ihnen bestehen, sie sich also zu einer großen Erzählung verbinden. Und wir laden die Besucher ein, sich die Ausstellung betrachtend und erlesend zu erschließen und damit sozusagen auf die eigenen Verbindungen und Gedanken dann zu kommen.
Das heißt, vielleicht tatsächlich erstmal die Aufforderung, sich die Stücke anzusehen und danach erst den Text zu lesen, der tatsächlich auch gar nicht so kurz ist. Also da hängt jeweils neben dem Stück eine weiße Tafel mit recht kleingedrucktem Text, der sozusagen die Geschichte dieses Objekts und einen Kontext bietet.
Wenn man die Ausstellung betritt, ist das Eröffnungsobjekt sozusagen hier unser Schiffsmodell der Santa Maria, und der dazugehörige Text erzählt eigentlich schon die Geschichte, wie im Grunde genommen aufgrund eines wissenschaftlichen Irrtums eine neue Welt erschlossen worden ist, die zu ganz neuen Bezügen und Interaktionen der positiven mit der negativen Art geführt haben.
Für die Hörenden zur Beschreibung, also was wir hier sehen, ist das Schiffsmodell der Santa Maria, also des Schiffs, das Christopher Columbus nach Amerika gebracht hat. Ja, das ist ein Modell aus Holz mit vielen Segeln bespannt und
da vorne die Maria auf dem Vordersegel.
Dann auf dem hinteren Segel so eine Art Wappen.
Das sind ja einfach die Kreuze. Das wäre eine christliche Seefahrtsunternehmung.
Und darunter diese geografische Abbildung, die da eben erwähnt wurde.
Es ist eine Doppelseite aus einer Inkunabel, das heißt also im frühen Druck. Und wir haben hier sozusagen eine neue Darstellung jetzt der sich veränderten Weltkarte. Und diese Inkunabel trägt den Titel Geschenke an die Großen über die Kriege auf dem Meer von Hatip Celebi. Wir haben ja hier die Santa Maria, die mehr oder weniger dafür steht, dass eine neue Welt entdeckt wurde. Wir sehen aber auch dann den Rückbezug, dass dann von Gelehrten des Osmanischen Reiches diese Entdeckung in ihren geografischen Werken auch sofort integriert und aufgenommen wurde und dadurch ein Dialog dastand über die Wichtigkeit der geografischen Wissenschaften und welche Folgen das davon hat, eben aus den verschiedenen Perspektiven.
Wie sind diese Objekte in die Sammlung hier gekommen?
Also wie das Modell, das Schiffsmodell hierher gekommen ist, die Frage können wir nicht beantworten. Da gibt es viele Möglichkeiten. Die Inkunabel ist halt erworben worden noch von unserem Gründer, der eine große Sammlung, also auch im europäischen Teil hatte, von Manuskripten und Inkunabeln. Und es ist ganz einfach im Handel gewesen, weil das ist also ein Buch und Bücher sind immer gehandelt worden.
Ich habe schon gesehen, dass Sie auch ein Stück hier haben, das Ihr Lieblingsstück ist. Vielleicht können wir uns das zuerst mal anschauen.
Ich hatte hier eine Patrone ausgesucht. Das ist ein Seiden-Doppel-Ikat, der in Gujarat in Indien hergestellt wird und aber vor allen Dingen in die indonesische Inselwelt viel verhandelt wurde.
Wie würden Sie denn dieses Textil beschreiben, also optisch beschreiben, wie sieht es aus?
Wenn man darauf schaut, ist es eine lange, schmale Bahn von etwa 80 cm Breite, die gefasst ist von zwei roten Streifen mit kleinen Querstreichen darin und da drin ein gemustertes Mittelfeld hat, das in einem geometrischen Muster dominiert, also kleine Sterne, flankiert von kleineren blütenartigen Elementen. Das Ganze ist umrahmt mit einer Bordüre. Die Farbgebung dominiert ein Rot mit Blau und Grün und kleinen gelben Elementen. Und wenn das Textil in einem Seitenlicht betrachtet wird, beziehungsweise vor allen Dingen, wenn es getragen wird, entsteht durch die Bewegung eine leicht flirrende Optik, das mit zu der geschätzten Ästhetik dieses Textils beigetragen hat. In diesem Objekt verbindet sich sozusagen einmal das lokale Produktionszentrum in Indien mit eigentlich der Destinationsgegend, vor allen Dingen Java in Indonesien, wo das Objekt einfach eine sehr hohe Wertschätzung hatte und dort lokal ganz anders kulturell eingebunden wurde, als es aus der Herkunftsregion gedacht war. Das heißt, wir haben hier einen transkulturellen Dialog, der sich in diesem Objekt sichtbar verwebt. Und das ist sozusagen die Geschichte dieses Objekts, die eben auf der langen Objektbeschriftung erzählt wird. Um einfach auch damit die Konzentration auf die Tiefen und die Vielschichtigkeit der Objekte zu lenken.
Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, weil ich finde, oft, wenn ich in eine Ausstellung gehe, wo ich nur ein Objekt sehe, manchmal auch nur ein Bild, und mir dann so ein bisschen die Geschichte fehlt, das ist hier auf jeden Fall vermieden worden. Jetzt habe ich vorher gelesen in der Beschreibung zu der Ausstellung, dass es auch darum geht, wie Objekte im Zeitverlauf unterschiedlich gelesen werden. Vielleicht gibt es da ein Beispiel dafür.
Ja, eines der wohl deutlichsten Beispiele dafür, wie die Perspektive auf ein Objekt sich verändern kann, wie die Wahrnehmung eines Objekts sich verändern kann, ist der hier von uns ausgewählte japanische Farbholzschnitt von Kitagawa Utamaro, einem prächtigen Exemplar, eine Darstellung einer schönen Frau. Das ist ein eigenes Genre in der japanischen Druckkunst. Das Bild ist Ende des 18. Jahrhunderts entstanden, 1795, 96 ist wohl das Produktionsdatum. Und diese Grafik ist eine Druckgrafik im Vielfarbendruck, die eben als Druck eine Massenware war.
Man sieht eine junge Frau, die da ja nach rechts aus dem Bild guckt. Man sieht sie so leicht aus dem Profil. Sie hat eine sehr interessante Frisur. Könnten Sie die nochmal für mich beschreiben oder das ganze Bild am besten?
Ja, diese porträtartigen Darstellungen von jungen Frauen sind nicht lebensweltliche Darstellungen von jungen Frauen. Es bezieht sich auf ein spezielles Segment, den Bereich der Kurtisanen und der Geishas. Darstellungen dieser Frauen mit dieser herausgearbeiteten Schönheit war exemplarisch mustergültig und zwar eben ein ganz beliebtes eigenes Bildgenre, Bichine genannt. Man hat immer diese freiliegende Nackenpartie, man hat den Kirschmund, die hochsitzenden Augenbrauen, also alles Schönheitsmarker. Man hat auch diese Hochsteckfrisuren und die aufwendigen Kämme und Haarnadeln, die in diesen Hochsteckfrisuren stecken, die für den Rang und für die Berühmtheit auch der dargestellten Geishas und Kurtisanen sprechen. Mit dieser freigelegten Nackenpartie, wo man sogar leicht den Haaransatz, den Haarflaum im Nacken noch erkennen kann, das ist eine Art der Darstellung, die in Japan als stark erotisch konnotiert ist. Das ist jetzt in der Wahrnehmung damals in Japan weit erotischer gewesen, als es heute auf uns wirken mag. Das Gleiche gilt für diese dezente Geste des Sich-Verhüllens. Das Dekolleté ist im Prinzip frei. Sie hält sich den Stoff dezent vor das Dekolleté, um nicht zu viel Einblick zu gewähren.
Interessant allerdings auch diese Hände, mit denen sie den Stoff festhält, die wirken so ein bisschen von den Proportionen etwas seltsam. Man muss auch erstmal überlegen, ja, wie kommt das denn jetzt zustande? Wie hält sie diesen Stoff, der schwarz ist und mit einem ja, sehr einfachen Muster versehen ist? Dann gibt es noch eine ganz markante Sache. Links oben in dem Bild ist etwas, das fällt so ein bisschen heraus. Das ist in einem Kreis eingefasst, so eine kleine Landschaftszeichnung. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, in dieser Bildkartusche ist in eben Form dieses Bilderrätsels, in Form eines Rebus, der Name des Teehauses angegeben, bei dem diese Dame, das ist Oseo, sie ist benannt und benennbar, Oseo als Geisha arbeitete. Der Name Hiranoya ist hier in einzelnen Bildsymbolen dargestellt und zusammengesetzt. Ja, der Pfeil, Hirawan, die Reisschale, die Speiseschale und No, das Moor, das hier stärker symbolisiert durch die Hügel hinter dieser Landschaft ist, die eben für das Moor davor stehen. Und wenn man die ersten Silben eben zusammensetzt, erhält man dann den Namen des Teehauses Hiranoya, in dem Oseo arbeitete.
War das damals in Japan dann sehr einfach zu lesen oder war das da auch so ein kleines Rätsel?
Es war ein kleines Rätsel, es war aber schon lesbar. Also sprachlich ist es natürlich vertraut und verwandt und man muss auch dazu sagen, dass Geishas von diesem Kaliber sehr populär waren. Das waren die Pop-Ikonen ihrer Zeit, sie wurden wie Stars gefeiert. Man kannte die berühmtesten Vertreterinnen des Gewerbes, sie waren gemeinhin, wie gesagt, wie Popstars verehrt. Es gab Fanartikel zu kaufen, wie solche Blätter und man kannte die Namen und wusste auch, wo die Personen arbeiten.
Das ist sowas wie so ein Fußballabzeichen. Die Bildchen.
Das ist sehr nah dran. Der Vergleich ist durchaus zutreffend. Im Laufe der Zeit kamen diese Druckwerke auch nach Europa, wo man den Hintergrund dieser Bilder gar nicht verstand und nicht kannte. Es war eine neuartige Bildsprache, mit der man konfrontiert war. Besonders wichtig ist da die Exposition Universelle 1878 in Paris, eine der großen Weltausstellungen, und der Name Tadamasa Hayashi, eine Person, die als Übersetzer mit auf diese Weltausstellung kam, um die japanische Delegation eben in die Kommunikation zu bringen. Dort stellte er fest, dass diese wenigen Exemplare der Druckgrafik, der japanischen Druckgrafik, die mitgeführt wurden durch die japanische Delegation, in Europa unglaubliches Aufsehen hervorriefen und in Künstlerkreisen wie ein Beben alles erschütterten. Die Nachfrage stieg rasant. Es wurden Hunderttausende dieser Blätter aus Japan nach Europa eingeführt und hier wurden sie eben nicht als günstige Massenware, als massengefertigtes Produkt betrachtet, sondern sehr hochkarätig als Kunstwerk eingeschätzt und gelabelt und als solches auch gehandelt. Das wiederum hatte Rückwirkungen auf die japanische Rezeption dieser Farbholzschnitte, nachdem man feststellte, dass in Europa hohe Preise damit zu erzielen waren und die besonders alten Blätter in Europa reißenden Absatz fanden, wurden allein über die Personen Hayashis um die 200.000 Blätter aus Japan in Europa vertrieben. In Japan hat man sich damit begonnen auseinanderzusetzen, welche Blätter dieser Art, dieser ganz in Japan gängigen Druckgrafik, eben in Europa als Kunst wahrgenommen, gelabelt und auch gehandelt wurden. Man hat die scharfe Abgrenzung nicht immer ganz verstanden. Das ist die typische Drucktechnik gewesen, die man in Tageszeitungen verwendet hat, die man für allerlei Werbereklamen verwendet hat, die man auch für Fanartikel, wie eben dieser Druck der schönen Dame, in den Markt brachte. In der Rückwirkung hat man heute in rezenten Japan eine zunehmende Aufwertung dieser Druckgrafik als Kunst und fängt auch verstärkt an, seit Mitte des 20. Jahrhunderts schon diese Grafiken selbst zu sammeln und selbst auch in den Kunstausstellungen zu integrieren und eben auch als Kunst zu labeln und zu behandeln, wo es vorher eben nichts anderes war als ganz billige Reklameheftchen und Gebrauchsgrafik.
Im zweiten, etwas kleineren Raum der Ausstellung, da ist auf einer Stele ein sehr neues Objekt, das heißt so ein Pappkarton, ein roter, auf dem so ein Kreis abgesetzt ist oder ja schon ein abgerundetes Viereck mit Herzchen umsehen und darauf in der Mitte ist so ein Paar von einem Großstadthintergrund zu sehen. Er trägt einen Anzug, sie trägt ein Abendkleid und sie tanzen oder küssen sich fast und darunter steht »I am completely in love with you«. You and I simply rock together and there is no couple like us. Wie hat denn dieses so ein bisschen herausfallende Stück seinen Weg hierher gefunden?
Das ist eine Valentinskarte aus Indien Und sie ist gedacht im Zusammenhang zu sehen mit dieser Miniatur. Es geht von, die Krishna und Radha zeigt. Also Krishna ist ja bekannt und Radha sozusagen die große Liebe, das große Paradigma, eines der großen paradigmatischen Liebespaare aus der klassischen indischen Tradition.
Diese Valentinskarte, die habe ich eben schon mal ein bisschen beschrieben, eine Computergrafik, die man da sieht, die ja recht modern gestaltet ist, und vielleicht dann nochmal von Ihnen eine genauere Beschreibung dieser Miniaturmalerei, die wir im Gegensatz dazu sehen.
Es hat natürlich auch ein romantisches Setting, aber es ist eine Dachterrasse, wie man sie in den Mogul-Architekturen der Zeit häufig findet. Das ist sozusagen also ein palastartiges Setting mit einem geblümten Teppich, der den Marmorboden bedeckt. Wir haben diese Brüstungen, die die Szene einfasst. Wir haben hier natürlich sozusagen das Paar Radha und Krishna nicht alleine. Sie sind zwar auf einer Schaukel, aber wir haben hier sozusagen die ganze Dienerschaft in Bereitschaft. Die sehen wir hier, diese eine kleine Dienerin, die ja da offenbar die Schaukel anstößt. Ne? Also das Paar schaukelt nicht selber, sondern es wird quasi geschaukelt. Von der Farbgebung des Lichtes her sehen wir, dass es hier eine Abendstimmung andeutet. Hier natürlich noch die pflanzlichen Elemente an dem Baum, weil die Schaukel da ja auch befestigt sein muss. Also von daher, von der Bildgebung her, eine relativ in indischen Miniaturen häufig anzufindende Komposition. Auf der Valentinskarte hingegen haben wir einen komplett modernen großstädtischen Hintergrund, wie Sie es ja gesehen haben. Und das ist natürlich auch ein interessanter Kontrast, auch in dem Textkommentar zu dem Bild auf der Valentinskarte, wo sich hier das Paar sieht, there is no couple like us, also sozusagen sich ganz singulär betrachtet und empfindet. Und das steht auch in einem gewissen Kontrast zu der devotionalen Hingabe des Menschen an den Gott, wobei hier das weibliche Element ja mehr oder weniger für die menschliche Seele allgemein gefasst steht, die sich nach der Vereinigung mit dem Göttlichen sehnt.
Die dominanten Farben sind Rot, Grün, Blau, würde ich mal sagen. Und dann sozusagen, um Akzente zu setzen, Ornamente in Gold. Also Gold könnte man vielleicht auch schon fast als eine dominante Farbe bezeichnen.
Wir haben hier auch die Goldauflage an dem Sari von Radha, die sie ja unterscheidet und heraushebt von den anderen Hofdamen, die sie hier begleiten, die aber auch in ihren kostbaren Gewändern gekleidet sind. Und das Ganze braucht eben entsprechend auch in dem geschmückten Teppich sozusagen den richtigen Untergrund.
Und Krishna, der eindeutig heraussticht als Gottheit, schon alleine dadurch, dass er eine blaue Körperfarbe hat.
Ja. Es geht darum, hier zwei Perspektiven auf die Liebe zu finden. Einmal der klassischen, auch in der Darstellung sanktionierten, gängigen Form, und einmal sozusagen was durch Bollywood, mehr oder weniger, eine vollkommen andere Gewichtung, vor allen Dingen der romantischen Liebe in Indien für eine auch visuelle Ausdrucksform gefunden hat und vor allen Dingen sich in diesen Valentinskarten, die ja natürlich sehr groß und prächtig sind, ausdrückt.
Dieses Konzept der romantischen Liebe, das eben jetzt nicht wie in der traditionellen indischen ästhetischen Darstellung in der Kunst oder in den Geschichten, in den Epen, das ist etwas, was eigentlich eher in der göttlichen Sphäre bekannt, zugelassen und zelebriert war, aber was für den Alltag, für die normale Heirat zwischen normalen Menschen etwas war, was eigentlich nicht nur nicht üblich war, sondern auch geradezu problematisch werden konnte. Aktuell in Zeiten, wo der Hindu-Nationalismus selbst im Land wieder deutlich an Fahrt aufgenommen hat, haben wir eine sehr kritische Perspektive bei weiten Teilen der Bevölkerung gegen dieses Verwestlichungsmodell, dass die romantische Liebe in weiten Teilen eben die bevorzugte Wahl der Partnerwahl ist. Das ist so strittig, dass regelmäßig zu Valentinstagen auch Valentinstagskarten öffentlich verbrannt werden, um dem eine klare Absage zu teilen, mit diesen traditionellen Liebesmustern, Heiratsmustern zu brechen, in denen die romantische Liebe einfach gar keinen Platz hatte. Da ging es um Kastenzugehörigkeiten, da ging es um die Arranged Marriages, und damit bricht natürlich das Konzept der romantischen Liebe.
Die individuelle Hingabe in Liebe ist ja im Grunde genommen eine Beziehung gewesen, wo man als Devotee sozusagen in der Liebe sich zu einem Gott hingibt, also der Devotee zu dem Gott. Und das hat natürlich eine andere Ebene, in die das eingebunden ist. Also eine Hingabe in Liebe zu einem Gott ist natürlich was ganz anderes als eine romantische Liebe zwischen zwei Personen. Obwohl ja die Paardarstellungen ja relativ ähnlich sind. Also es sind beide Formen nach wie vor in den unterschiedlichen Sphären aktuell und aktiv.
Wenn man sich durch die Objekte hindurch bewegt hat, stellt man auch fest, dass diese, was uns immer so historisch kurz blickend als Globalisierung bekannt ist, dass das ein sehr altes Phänomen ist, dass Menschen im Austausch miteinander stehen, sich gegenseitig beeinflussen, aber auch eine bewusste Ablehnung gewisser kultureller Aspekte von anderswo ist natürlich Ausdruck einer Begegnung und eines Kontakts dazwischen. Wie stark und wie prägend und wie nachhaltig dieser Kontakt und der Austausch ist. Das ist mit ein Aspekt, den wir hier in dieser Ausstellung zeigen wollten. Diese einzelnen Objekte, die ganz klar lokal verortbar sind, wo wir heute sagen, ja natürlich, diese Laute muss aus Japan oder China kommen, in diesem Fall dann ein eindeutig chinesisches Stück, ein Sutra aus China, ein buddhistisches Sutra aus China, ein japanischer Farbholzschnitt. Aber wenn man dann sieht, was alles notwendig war an Kontakt, an Austauschbeziehungen, an Beeinflussung, Adaptationen, Ablehnungen, um diese Objekte in die Bedeutung zu setzen, die sie heute tragen, dann wird dann bewusst, dass Kontakt und Austausch vielleicht noch stärker in den Fokus der Betrachtung rücken sollten, wenn man sich mit einzelnen Objekten einer lokalen Herkunft befasst.
Ja, das ist vielleicht auch ein Vorteil einer solchen Ausstellung, die Objekte aus verschiedenen geografischen Lokalitäten zeigt, dass man dann vielleicht ein bisschen weniger Gefahr läuft, diese Objekte in einer bestimmten Kultur zu verorten, die es vielleicht als so ganz stark abgegrenztes Konzept gar nicht gibt.
Kultur ist an sich an den Rändern immer sehr fluide im Begriff.
Auf jeden Fall sehr spannend, diese einzelnen Geschichten und die Kontexte, die um die Objekte herum gewoben sind und natürlich auch, wie diese Objekte miteinander verbunden sind. Vielen Dank, Robert Bitsch und Margareta Paveloy.
Gerne.